Glaubenslust statt Glaubensfrust. Nicht schlecht, dachte ich mir, als mir das so einfiel im Kopf. Und das ist wirklich eine Sache, die beschäftigt mich. Und die beschäftigt mich, warum? Weil ich die ganzen Buchläden sehe. Und die Buchläden, die ich sehe, die sind voller Bücher, die dir helfen wollen, irgendwie das Leben mit Jesus unter Kontrolle zu bringen. Irgendwie das Leben zu leben, von dem du überzeugt bist, dazu bin ich eigentlich berufen, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Und was der Mr. Havari sagte, das ist so, gell? Das kann passieren, weißt du, dass du wo stehst und denkst, so wie die das machen, so muss ich das auch empfangen. Und wenn ich das nicht so empfangen habe, dann bin ich frustriert. Das hat bei uns mittlerweile in der westlichen Welt, das erzeugt, wisst ihr, diese ganzen Conference-Hopper. Die hoppen von einer Konferenz zur nächsten. Und du hoffst, dass du ein bisschen Leben hast. Und es hält dann die nächsten 14 Tage an. Und es ist wirklich auch Power und du nimmst dir auch was vor. Und heute Nachmittag, wenn wir dann sagen würden, jetzt schließen wir mal alle die Augen und heben mal nur die Hände, die sagen, ich will mein ganzes Leben Jesu geben, dann glaube ich ganz bestimmt, dass jeder die Hand heben würde und dann gehen wir wieder raus und manche von denen, die die Hand gehoben haben, sind übermorgen oder in 2 Wochen so frustriert wieder, wie das warst, bevor du hierher gekommen bist. Das ist ein großes Problem, wisst ihr Leute. Ich habe letztes Jahr das schon mal gesagt und ich bin immer mehr davon überzeugt, es gibt eine Sache, die uns bedrohen will. Und das ist wirklich das Satan. Es gibt Theologen, die sprechen da gar nicht mehr drüber. Das darf man nicht mehr sagen. Das ist so eine alte Story aus dem Orient. Die brauchen wir heute nicht mehr. Aber es ist so. Die Bibel spricht davon. Okay? Und wenn wir mit Jesus leben wollen, dann gibt's jemanden, der will es nicht, dass du mit Jesus lebst. Dann gibt's jemanden, der möchte das bedrohen. Dann gibt's jemanden, der möchte den Fokus von Jesus wegziehen. Dann gibt's jemanden, der will dir das Leben frustriert machen. Dann gibt's jemanden, der will den Mund wässrig machen für Dinge, von denen du eigentlich im Herzen weißt, die passen nicht. Und dann gibt's jemanden, der, wenn du in dieser starken, angespannten Situation, einer Katastrophe in deinem Leben stehst, dann gibt's jemanden, der möchte dich zweifelnd machen. Zweifelnd machen an der Liebe Gottes. Zweifelnd machen an der Gerechtigkeit Gottes. Zweifelnd machen, dass Gott fair ist, wie der Herbert Grönemeyer singt. Er singt nicht, Gott ist nicht fair, er singt, das Leben ist nicht fair. Und so läuft unser Leben und wir haben viele Menschen in der westlichen Welt und es ist schade, wir sind so frustriert oft, weil wir uns oft nicht bewusst werden, wer lebt eigentlich in uns. Wem gehöre ich denn? Wer ist denn mein Herr? Wer ist denn meine Kraft? Das sagt mal der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, spricht er davon und sagt, dass wir uns bewusst werden, dass ihr euch bewusst werdet, ihr Korinther, wer lebt denn eigentlich in euch? Wer ist denn eure Kraft? Wer ist euer Lebensinhalt? Und das ist manchmal schwierig. Und ich möchte euch vorher trotzdem ein Buch vorstellen, neben der Bibel, wenn ihr noch keine habt, kauft euch eine. Aber ich möchte ein Buch vorstellen, das heißt, zum 50. Todestag habe ich gerade heute gelesen, vom Jim Elliot, Im Schatten des Allmächtigen. Und denn seine Sehnsucht war gewesen in dem Buch, das hat mich so ergriffen, als ich zum Glauben kam, ich las das und dachte, wow, das muss es sein, als Märtyrer irgendwo draußen auf dem Schlachtfeld für Christus zu sterben. Das fand meine Frau nicht so klasse. Okay, das fand sie nicht so. Die mag mich halt doch. Okay. Und vielleicht, wenn er mich näher kennenlernen würde, würde er fragen, wie gibt es überhaupt, dass du jemanden mag? Aber sie mag mich, weil Gott gnädig ist und hat mir jemanden im Weg gestellt, der mich mag und versucht, mich zu verstehen. Aber wisst ihr, in dem Buch geht es darum auch, dass er sagte, in meinem Leben gibt es so viele Ströme und möge es Gott schenken, dass diese ganzen Ströme in einen Fluss zusammenlaufen im Leben. Und dass mein Leben verzehrt wird, auf dem Altar Gottes. Und gestern hat mein alter Bruder gesagt, eben von dem ich heute sprach, 80 Jahre alt, sagte, Heinz, ihr jungen Prediger, ihr müsst euer Leben auf dem Altar Gottes legen. Nicht bloß, um es so heroisch zu leben, sondern das, um das zu erleben, was du eigentlich erleben möchtest. Dass Gott dein Leben gebraucht, dass Gott durch dein Leben scheint in diese Welt, dass er gar nicht dein schlaues und kluges und witziges Gelaber braucht, sondern er braucht nur dich. Und er wird durchdringen durch dich und er will die Menschen anziehen, durch die Präsenz Jesu in seinem Leben, in deinem Leben. Und es hat mich getroffen. Weil das die Sehnsucht ist, die ich im Herzen habe, und es ist die Sehnsucht, die du im Herzen hast. Und es klingt immer so hart für uns, gell? So, gib dein Leben auf dem Altar Gottes. Aber um das geht's, Leute. Was sagt Jesus in Matthäus Evangelium Kapitel 16? Spricht er davon und sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben aufgibt um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und er sagt, er spricht damit von diesem Selbstleben, von diesem Eigenleben, wo er sagt, Heinz Spindler, sei bereit, Junge, sei bereit, und ich führe dich Schritt für Schritt ran, dass du bereit wirst, alles aufzugeben. Dich selbst aufzugeben, die Rechte über dein Leben aufzugeben. Und das ist schwer, Leute. Ich spreche gern drüber und ich will Menschen treffen in dieser Welt, die das Leben, die das Recht aufgeben auf ihr Leben. Aber ich merke, wenn Gott an meinem Leben arbeitet, will ich das gar nicht. Und ganz tief drin wünsche ich mir es aber. Geht's dir auch so? Ganz tief drin wünschst du dir das eigentlich, Christus ganz zu erleben. Und es bringt uns dann manchmal dazu, dass wir von einem Kongress zum nächsten Kongress laufen und hoffen, irgendwie einen Heiligen Geist zu empfangen, den wir schon längst haben. Schon längst. Der ist schon längst da. In der Fülle ist der Heilige Geist da. Es ist nur die Frage noch, ob wir bereit sind, wisst ihr, ihm unsere kleinen Schubläden im Leben zu geben, unsere kleinen Kellerräume im Leben noch zu überlassen, dass er das füllen kann. Und Leute, das Gewaltige ist, wisst ihr, ich habe vor kurzem gelesen, dass Jesus sagt, habe ich schon mal gelesen, also aber ich habe es vor kurzem bewusst gelesen, okay? Und dass Jesus sagt, nicht ihr habt mich berufen, sondern ich habe euch berufen. Und meinst du, Jesus hat die Katze im Sack berufen? Dass Jesus sagt in 2 Jahren, oh wow, wenn ich gewusst hätte, was du für Pleitegeier bist, ey, oh meine Herren, du, da hätte ich dich mal gelassen, wo du warst. Jetzt hätte ich mal auf meine Engel gehört, die kamen und mir sagten, was du für Gurke bist. Dass du wirklich nichts zustande bringst, aber auch wirklich gar nichts zustande bringst. Nee, Jesus hat uns total gekauft, Leute. So wie wir sind, er kennt uns durch und durch. Und um das geht's, dass wir das wissen. Wisst ihr, er hat uns gekauft, erkauft durch sein Blut und hat uns berufen in die Nachfolge, erfüllt mit seinem Heiligen Geist, damit wir in diese Welt was tun? Frucht bringen. Frucht. Gute Frucht. Und die Frucht wird beschrieben in der Bibel. In ein paar Stellen gibt es auch jede Menge Bücher drüber über die Frucht. Kannst du auch kaufen. Gibt es da jede Menge Kurse drüber über die Frucht. Kannst du auch kaufen. Und dann machen wir Fruchtkurse in unseren Gemeinden, okay? Und es wird klasse. Aber deswegen kommt denn mehr Frucht aus unserem Leben, ihr Lieben, weil das geht nur, wenn Christus mehr und mehr diese Räume, die diese faule Frucht produzieren, in Besitz nimmt und dann durch sein Wesen gute Frucht bringt in unserem Leben. Gute Frucht. Und das bedeutet für mich Glaubenslust. Und diese schlechte Frucht ist Glaubensfrust. Diese schlechte Frucht, Aktivismus bis zum geht nicht mehr. Ich bringe mein Leben nicht auf die Rolle, aber ich bin aktiv bis zum geht nicht mehr. Um manche Dinge einfach zu überdecken, so ging es mir im Leben, Leute. Als ich zum Glauben kam, war ich aktiv. Ich war echt der Hero in dem Dorf, in dem ich zum Glauben kam. Weil das so jemand wie du zum Glauben kommst. Also ihr könnt nachher alle mal kommen und könnt mich mal anlangen, okay? Aber dass so jemand wie du zum Glauben kommst. Unglaublich. So jemand, den müssen wir auf die Bühne führen. Der muss überall sein Zeugnis geben. Du bist echt eine Granate. Heißt nicht Renate, aber du bist eine Granate, okay? Und dich wollen wir haben. Und du musst dies machen und jenes machen. Und ich habe mich geehrt gefühlt und es war spitze gewesen. Ich durfte überall mein Zeugnis sagen. Überall durfte ich plötzlich irgendwas erzählen. Und Leute, später dann, als ich mich mit der Bibel beschäftigt habe, als ich auf die Bibelschule ging, bin ich das erste Mal in meinem Leben wirklich auf die Knie gegangen und habe geweint. Geweint über meine Schuld. Einfach geweint. Geweint über diese falschen Lust in meinem Herzen, in meinen Augen, in meinem Denken, geweint darüber, dass ich manchmal so ein Heuchler bin und ich das nicht unter die Füße bekomme. Und ich sagen muss, Vater im Himmel, wenn du fähig bist, das rauszunehmen aus meinem Leben, nimm es raus aus meinem Leben und verändere mein Leben. Aber so kann ich hier nicht weitermachen. Ich muss die Schule abbrechen, ich muss alles abbrechen. Ich kann so nicht leben. Und dann hat Gott es aus meinem Leben rausgenommen, in einer wunderbaren Art und Weise, Leute. indem er mich zu einem alten Glaubensmann schickte. Und bei dem durfte ich mal mein Leben aussprechen. Dinge, die ich mit mir rumgeschleppt habe, weil ich gar nicht gewusst, dass die mich so belasten. Und plötzlich haben sie mich belastet. Und das hat mir Schmerzen bereitet. Und dadurch habe ich anderen Menschen auch Schmerzen zugefügt, wisst ihr? Und das erlebe ich eigentlich in einer kontinuierlichen Art und Weise. Und es ist gewaltig. Es ist nicht immer schön, aber es ist gewaltig. Ich möchte euch damit reinführen in eine Sache, die mir dann ganz wichtig wurde, wisst ihr, was die mir sehr geholfen hat, unwahrscheinlich geholfen hat. Und die gebe ich jeden jungen Christen weiter und die gebe ich jeden alten Christen weiter. Und es ist die Frage oft auch, heute gibt es noch ein Seminar über den Willen Gottes erkennen, da möchte ich nicht lang drüber sprechen, aber das beantwortet auch die Frage, Leute. Wir haben so viele Fragen und für die Fragen kaufen wir alle Bücher. Und die Bibel, die hat halt ein paar Seiten, ne? Und 66 Bücher, die sind ziemlich billig, manchmal für 4,50 Euro und so. Und da steht alles drin. Du kannst das Geld sparen von IKEA für deine ganzen Bücherregale, ne? Könntest du. Ich habe auch Bücherregale, mach dir keine Sorgen, ne? Aber ihr versteht es. Wenn wir da drin zu Hause sind in dem Buch, wisst ihr? Da zu Hause sind und uns von Gott leiden lassen und sagen, Herr, das durfte ich gestern Abend einen Jungen sagen noch, der kam zum Glauben an Jesus und er sagte, der hat gesagt, ich muss meine CDs verbrennen, der hat das gesagt und der hat das gesagt. Was soll ich überhaupt machen? Der war total durcheinander. Ist nichts Schlimmes von denen, die ihm das alles sagten. Wisst ihr, du kannst ja nicht immer alles denken, was hat der schon gesagt. Aber der Kerle, der war total durcheinander. Und ich durfte ihn einfach sagen, das, was ich ihn vielleicht vor 2 Jahren noch nicht gesagt hätte, aber jetzt sagen wird, vertrau mal auf Jesus. Junge, ruf einfach zum Vater im Himmel und sag, zeig mir, was ist richtig und was ist verkehrt. Zeig's mir. Bete das, was der Psalmist betet im Psalm 119 und sagt, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, Herr. Lass mich verstehen, was du von meinem Leben möchtest. Was du in meinem Leben wirken willst. Was ist schlecht und was ist gut? Ich weiß es nicht. Man, wisst, es gibt Dinge, die sind offensichtlich schlecht. Aber es gibt Dinge, von denen weiß ich gar nicht, was schlecht und gut ist. Ich weiß nicht, ob der Weg richtig ist und der Weg richtig. Der sagt, ich soll dies machen, dies sagt, ich soll jenes machen. Was soll ich überhaupt noch machen? Und es frustriert viele junge Christen. Wir haben, wisst ihr, das Problem in unserer Zeit ist, in der westlichen Welt, dass wir haben ein Wahlproblem. Wir haben ein Problem zu wählen zwischen zu vielen guten Dingen. Und die guten Dinge ersetzen oft das Beste in unserem Leben. Den Willen Gottes. Das ist, was Gott wirklich will in meinem Leben, wo er durchdringen will, wo er mein Leben benutzen möchte, wisst ihr? Das übertüncht es oftmals. Hauptsache, mach mal was. Und der Psalmist sagt, das gefällt mir. Das hat mich befreit, diese Psalm 37, die ersten 10 Verse, Leute, hat mich befreit, echt. Und es steht von David, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun. Das sind eigentlich 12 Schritte, wenn du so möchtest. Gell, wir sind ja immer so, denken ein bisschen so, was bringen wir das jetzt? Das sind 12 Schritte. 12 Schritte eigentlich, um den Willen Gottes rauszufinden. 12 Schritte, um in der Lust des Glaubens zu wandeln. Und setzen wir mal unseren Namen ein und lesen den Psalm. Beneide nicht die, welche Böses tun. Tust du manchmal die Leute beneiden, die Böses tun? Geht's da auch so, wie der Psalmist schreibt, wow, die sind nie ehrlich. Die machen nie das, was sie machen sollen. Und die sind immer vorne dran. Und denen geht's wahnsinnig gut. Und mir geht's nicht gut. Ich bin ich im Kreuzfeuer, ständig habe ich Druck im Leben, ständig. Und dann können wir schielen auf diejenigen. Ich möchte meine Jugend wirklich so leben, gell? Liebe wartet. Habe ich mal irgendwo gelesen, fand ich gut, will ich auch machen. Und es ist gut, Leute. Und ich will es auch machen, aber ich sehe all die anderen, die ihre Lust ausleben können, die fragen überhaupt nichts danach. Und die scheinen happy zu sein. Und ich warte immer noch auf die Prinzessin oder auf den Prinz des Lebens. Und es zerfrisst mir manchmal das Herz. Der eine, der unehrlich ist, der hat seinen Job noch. Ich war ehrlich gewesen, ich habe meinen Job nicht mehr. Das sind all diese Dinge, wisst ihr? Das geht sogar bis rein in Missionsteams. wo du drin bist und wo der Neid die Teams auffrisst, Leute. Die werden aufgefressen von Neid oftmals. Und das beschreibt der Psalmist, der ist ehrlich, die Bibel ist so ehrlich, ist gewaltig. Und es ist, spricht mein eigenes Leben an und es sagt, tu es nicht, Heinz. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken, so wird es sein. Der Tag kommt, wo das alles nicht mehr zählt, wo nur noch das zählt, was ich das sage. Vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land, sei ein stetiger Mensch. Sei jemand, auf dem er sich verlassen kann. Sei jemand, der loyal ist. Sei jemand, der nicht ständig vom Wind hin und her geworfen ist, in diese Welt, von allen Meinungen dieser Welt. So wie Jesus Christus sagt, im Markus-Evangelium Kapitel 4 sagt er, in Vers 17, sagt er, ihr seid Kinder des Augenblicks. Deswegen kommen die Sorgen in euer Leben und die picken wieder alles weg, weil ihr Kinder des Augenblicks seid. Und es, mir gefällt die Übersetzung in Englisch, wo es heißt Twinkle of an Eye. So ein Wimperzucken. Ihr seid Kinder von so einem Wimperzucken. Es muss jetzt sein. Was ich will, das muss jetzt kommen. Jetzt sofort. Und wenn ich es jetzt nicht bekomme, Gott, weißt du was, dann bin ich enttäuscht von dir. Und du willst doch nicht, dass ich enttäuscht bin von dir, oder? Und wenn du nicht willst, dass ich enttäuscht bin von dir, und wenn du mich behalten willst und deine Truppe, dann mach es jetzt. Das ist ein Problem geworden in unserer Zeit heute auch. Mit vielen jungen Christen, wisst ihr? Aber nicht bloß junge Christen. Auch ältere Christen kommen da mehr und mehr rein in das Fahrwasser. Weil wir getrieben sind, wisst ihr, die Gesellschaft, die Macht hat schon einen Druck auf uns, Leute. Wir sind nicht frei von diesem Druck. Wir leben in dieser Welt. Und es betrifft uns. Und es treibt uns manchmal an. Es macht uns Sorge und belagert uns und belastet uns. Und wir wissen oftmals nicht raus aus der ganzen Sache. Und so ist es dann. Hüte Treue. Das Wort bedeutet kultiviere Treue. Kultiviere. Kultivieren ist ein schönes Bild, Leute. Es ist, wie wenn du so Plänzchen draufziehst und das Plänzchen hegst und pflegst. Wir dürfen halt am Bodensee leben und da gibt es sehr viele so Obstplantagen und, und. Und es ist interessant, wenn du die Leute siehst, wie die kultivieren. Das ist eine wahnsinnig harte Arbeit. Die kommen nicht dahin und pflanzen ihre Erdbeeren an und sagen, so was mal auf, jetzt ist Januar, ich hätte mal ein kleines Geschmäckle auf Erdbeerle. Und jetzt wollte ich mal gern welche essen, stell mich ans Erdbeerlefeldle und pflück mal. Okay? Ich würde auch sagen, ja, heißt das ein komischer Vergleich, stimmt. Aber so leben wir manchmal mit Gott, wisst ihr? Die Menschen, das ist ein interessantes Bild, kultiviere, bleib dran. Pflege, hege und pflege, bleib dran. Es dauert manchmal lange, hey. Wahnsinnig lange. Ihr habt vielleicht gelesen von dieser Pflanze, die im Zoo stand in Stuttgart. Das Ding ist so fürchterlich stank. Manche haben es gelesen, manche nicht, manche haben es sogar gerochen. Aber das dauert unglaublich lange, dass das Ding wächst und dann blüht es schnell auf und dann ist es wieder vorbei. Und es dauert lange und die Leute hegen und pflegen und passen auf und geben Acht, dass das Klima passt und. Es hat auch was mit Disziplin zu tun, wisst ihr? Und Leute, der Geist Gottes ist diszipliniert. Weil Frieden bedeutet was, heißt was, es ist was in Ordnung gebracht worden. Also Menschen, die als Feinde Gottes leben, so wie es der Apostel Paulus beschreibt in Kolosserbrief Kapitel 1, 21, wo er sagt, als wir noch Feinde Gottes waren, das waren Menschen, denen ihre Beziehung mit Gott in Unordnung war. Unordentlich, a mess. Wie bei den Hembits unterm Sofa. So sieht's da aus. In einem Leben, das ohne Christus lebt. Und wenn Christus in unser Leben kommt durch seinen Heiligen Geist, weil wir ihn akzeptiert haben als unseren Herrn und Heiland, seine Gnade verstehen, dass wir Sünder sind, nichts anderes verdient haben als den Tod und er uns in seine Liebe annimmt, dann kommt der Geist Gottes in unser Leben und er bringt das Leben in Ordnung. Er bringt das Denken in Ordnung. Das bedeutet Buße im tiefsten Sinn, dass dein Denken sich verändert. Es verändert sich. Es verändert sich, wenn du so willst, zum Positiven hin. Ist immer ein bisschen gefährlich, gell? Nicht, dass du jetzt irgendwo hinrennen und kauf Bücher über das positive Denken. Aber wenn du das willst, Heinz Spindler, dann lass Christus regieren. Hüte Treue, sei ein treuer Mensch. Sei diszipliniert. Erlaub den Geist Gottes, die Disziplin Gottes in dein Leben zu legen und auszuleben. Erlaub ihm das. Tu's. Und Leute, vor kurzem habe ich mal überlegt, wow, ich kann das nicht, Herr. Bei manchen Sachen, wisst ihr, so undiszipliniert. Und ihr werdet mal alle, jetzt gerade wenn wir in der Leitung sind, von manchen Dingen, da merkst du das. Da bist du wahnsinnig gefordert in der Disziplin. Da kommen Tage, wo du völlig ausgeleiert bist und du hast nichts mehr zu geben, nichts mehr. Und wenn du nur noch von deiner eigenen Kraft lebst, Leute, dann kommt das sogenannte Burnout-Syndrom. Aber das Interessante ist, der Geist Gottes, der kann nicht ausbrennen. Das ist echt interessant. Der Geist Gottes kann nicht ausbrennen. Und wenn ich das nicht haben will, dann geht es darum, dass ich den Geist Gottes leben lasse in meinem Leben. Und er sagt der Herr, kultiviere Treue, sei ein treuer Mensch. Wer ist treu? Der lebendige Gott ist treu. Treu ist der euch ruft, er wird's auch tun, Leute. Treu ist der euch ruft, er wird's auch tun. Herr, du bist treu, habe ich heute gehört. Du rufst mich und du hast mich gerufen und du wirst es tun in meinem Leben. Nicht ich muss es tun. Ich muss nur dich tun lassen. Und es ist Abenteuer. Unsere Welt ist laut geworden, Leute. Unsere Welt ist undiszipliniert geworden. Wir gehen und kommen, wir gehen und kommen, wir gehen und kommen, wenn es uns gefällt. Was interessiert mich das Gewäsch von gestern? Ich habe gestern einen Vertrag unterschrieben, morgen zählt er schon gar nicht mehr. Ich habe da heute die Liebe versprochen, weißt du, morgen stelle ich fest, ich liebe dich eigentlich gar nicht. Hey, jetzt entdecke ich es erst, du hast ja Muttermal am Ohrläppchen. Ah, das hättest du mir vorher sagen sollen. Hätte mir deine Haare zurückstecken müssen, ne? Dann hätte ich es gesehen. Dann hätte ich da auch gleich gesagt, ich liebe dich gar nicht. Weil ich mag nur Frauen mit Ohrläppchen auf der Kniescheibe. Nee, mit Muttermal auf der Kniescheibe, okay? Ihr versteht es. Weil plötzlich, oh Mann, hey, stelle ich fest, das gefällt mir gar nicht. Treue. Kultivieren, dranbleiben. Und Leute, gerade in der Ehe, das ist wahnsinnig hart. Ich bin ganz ehrlich, es ist wahnsinnig hart, in dieser Welt treu zu sein. In meinen Gedanken, in meinen Blicken, in meinen Worten treu zu sein. Wahnsinnig hart. Wahnsinnig. Und es tut mir so wahnsinnig weh, eine E-Mail nach einer anderen E-Mail zu bekommen von Geschwistern aus Amerika, aus Deutschland, aus Frankreich und. Schon wieder eine Ehe von einem Pastor geschieden, schon wieder in die Brüche gegangen, schon wieder Ehebruch, da und dort. Treue ist wahnsinnig hart geworden in unseren Tagen. Ist ein kostbares Gut geworden. Diese Welt braucht treue Menschen, ihr Lieben. Menschen, die nicht auf sich selbst setzen. Menschen, die auf den Gott setzen, der treu ist, der uns berufen hat. Und der es hinausführt, der es durchzieht, vollbringt in unserem Leben, beendet, die Arbeit abschließt, accomplished the work in unserem Leben. Und dagegen ist der Teufel, wisst ihr, der will uns wegreißen von dem. Der will, hey, glaubt es nicht. Alles Quatsch, schau auf dein Leben, was bist du für eine Niete? Oh, hoffentlich ist jetzt keine Frage so, Niete. Ja, wollen wir nicht, okay? Das wäre schade. Was ich denn noch heute sagen wollte, ich wollte nur einen kleinen Liebesgruß schicken. Hast vergessen, deine Strümpfe wegzuräumen, du Niete. Das soll nicht sein. Aber wisst ihr, das sind so die Dinge, die uns wegtreiben wollen. Und Leute, wenn du feststellst, du bist eine Niete, ich sag's dir jetzt mal so, dann preis Gott darüber. Und sag, preis Gott, Amen, ich bin eine Niete. Und Christus ist der Sieger. Christus ist der Sieger und der hat mich berufen. Nicht ich mich, er hat mich berufen. Er hat mich gekauft mit seinem Blut. Und der hat schon gewusst, was er macht. Und jetzt will ich, dass der Sieger in meinem Leben lebt. Nicht, dass ich der Sieger bin, sondern dass der Sieger, Christus, am Kreuz von Golgatha, sein Siegesleben in mir lebt. Und habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn, so würde dir geben, was dein Herz begehrt. Habe dein Wohlgefallen, dein Verlangen, your desire, am Herrn, sagt die Bibel. Und so viele junge Menschen fragen ständig nach dem Willen Gottes, ihr Lieben. Jetzt vor kurzem, mein Sohn hat aus Kenia, er hat jetzt Angebot bekommen, nach Kanada auf die Bibelschule zu gehen. Und das, erst war er happy und dann auf einmal schrieb er, nee, ich gehe da nicht hin und ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen soll. Und dann schrieb ihm, liebe Freund, sag du doch, was in deinem Herzen ist. Weil du bist doch ein junger Mann Gottes, der das will, dass Gott sein Leben verherrlicht in deinem Leben. Bist du doch. Du bist nicht fehlerlos, stimmt. Aber davon leben wir doch auch nicht, dass wir fehlerlos sind. Wir leben doch, dass wir den kennen, der fehlerlos ist. Davon leben wir doch als lebendige Christen. Und der sein Leben leben will in unserem Leben. Und du kannst nicht mehr als sagen, Herr Jesus, ich will das, dass du mir zeigst, was dran ist in meinem Leben. Ich will das tun, was dein Wort sagt. Ich will an dir dranbleiben, Jesus. Ich will in der Kraft des Geistes. Und wenn das dein Leben ist und Gott dann was in dein Leben legt, dann tu's. Und der Dominik dann plötzlich schrieb er und sagt, als sich dann unsere Tochter beworben hat auf die Bibelschule, seine Schwester, hat er sich dann plötzlich auch beworben. Spitze. Das hat sie nicht gewusst und die dort auch nicht gewusst. Aber jetzt hat er sich beworben. Vor Weihnachten, als wir angerufen haben, sagte er, ich glaube, ich gehe nicht hin. Geht's dir nicht auch manchmal so? Hin und her geworfen. Und die Bibel sagt, wie finde ich das raus, hab deine Lust am Herrn. Mehr kannst du nicht. Und in der Welt gibt es so viel, das uns die Lust vom Herrn wegnehmen will, Leute. Ich gehe nicht immer bloß auf die Pornofilme oder sonstige Sachen. Da gibt es die Dinge, die uns so wichtig sind. Unser Job ist so wichtig. Ich muss 15 Stunden arbeiten. Muss es wirklich? Ich muss das immer tun. Musst du es wirklich? Ich muss an meinem Computer wieder dies installieren und jenes installieren und das muss ich noch machen und dies muss ich noch checken. Musst du es wirklich? Musst du es wirklich? Leute, das sind oft die Lusträuber. Mir geht's einfacher, wenn ich morgens aufstehe und lese den Sportteil in der Zeitung. Das ist einfacher für mich, als aufzustehen für mich, okay? Nicht für dich, aber für mich. Aufzustehen, hinzusetzen, das Zeit zu lesen und noch ein bisschen die Politik von zu lesen. Und dann denke ich, oh Mann, jetzt muss ich ins Büro. Jetzt habe ich aber wenig Zeit gehabt, die Bibel zu lesen. Greifen wir zur 5-Minuten-Terrine oder zur 1 Sekunde, schlagen schnell noch mit Losungen auf und hoffen, dass ein gutes Wort für den Tag drin steht. Gell? Nicht, dass ich da draußen hinfalle und weiß, warum ich hingefallen bin. So, wisst ihr, kennt ihr manchmal. Okay, habt ihr eine Lust am Herrn? Sei mit ihm zusammen. Konzentriere dich auf den Herrn. Sag, Herr, rede. Dein Knecht hört. Das musste das Samuel lernen. Wir kennen den Propheten Samuel im Alten Testament. Ganz interessant. 1. Samuel, Kapitel 3 steht es. Der wusste nicht, die Stimme Gottes mit der Stimme von dem Mann, von dem Eli auseinanderzuhalten. Der hat es nicht gewusst. Aber der Eli sagte dann zu ihm, pass mal auf, wenn du die Stimme nochmal hörst, wenn dich nochmal jemand ruft, dann sag, rede, Herr, dein Knecht hört. Rede. Wir brauchen diese Stellen, ihr Lieben, wo wir sagen können, rede, Herr, deine Knechtin hört. Es sitzen ja auch Knechtinnen hier, ne? Nicht bloß Knechte. Aber wisst ihr, rede, Herr, rede doch in mein Leben rein. Du brauchst die Winke und die brauche ich in meinem Leben und die brauchen wir alle in unserem Leben, Leute. Wo wir merken, wir brauchen die Winke wieder, wo es ruhig wird. Versteht ihr? Ruhig. Wo es einfach ruhig ist. Und ich auf den Herrn hören kann. Dass er zu mir sprechen kann. Sein Wort aufschlagen kann. Einfach mal nachlesen kann. Worum geht's eigentlich? Die Winkel, wo es ruhig ist. Und dann sagt er weiter, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn. Das ist natürlich auch so leicht dahergesagt, gell? Das ist leicht gelesen, leicht dahergesagt. Aber es gibt Wege im Leben, die sind unwahrscheinlich hart, einfach nur so irgendwem anzuvertrauen. Aber wir vertrauen ja unsere Wege nicht irgendwem an, sondern den, der Weg ist, Christus. Der unser Weg ist, wisst ihr. In dieser Welt. Und der Jim Elliot, der erlebte das dann, dass sein Leben nicht lang gedauert hat. Es hat nicht lang geweilt auf dieser Erde. Es war ruckzuck ausgebrannt, dieses Leben. Als er dahin ging zu den Menschen, die er liebte, denen er das Evangelium bringen wollte und dort dann den Märtyrertod gestorben ist. Aber dieser Tod dieses Mannes, der hat in Amerika damals in den 50er Jahren, ließ ich mal sagen, eine Welle ausgelöst, dass junge Menschen sich bereit erklärt haben, in die Weltmission zu gehen. Eine richtige Welle ging raus. Und die haben die Menschen dann erreicht. In dem Evangelium. Befiehl dem Herrn deine Wege, wälze auf den Herrn deine Wege, wälze wie so ein riesen Felsblock. Und das ist Arbeit, das ist wahnsinnig hart oft. Der Herr sagt dann im anderen Vers in Psalm 50, 15, Telefonnummer Gottes, danke für all die, die ein Handy dabei haben, das kam mir jetzt gerade so. Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not. Und ich will dich erhören. Ich will was tun. Ich werde handeln in deinem Leben. Ich werde. Und du sollst mich preisen. Ruf mich doch an in der Not. Und es gibt manche Christen, die rufen den Herrn nicht an in der Not. Die rufen ihn nur noch dann an, wenn es heißt, jetzt hilft nur noch was? Beten. Jetzt haben wir alles ausprobiert. Alles. Aber jetzt hilft nur noch beten. In der Not hilft nur noch beten. Jetzt hilft nur noch beten. Und der Herr sagt, ruf mich doch an, wenn die Not kommt. Wälze. Wälze es auf mich ab. Immer wieder. Zu sagen, Christus, du hast es bezahlt. Du hast ans Kreuz von Golgatha geschlagen. Du sagst, du bist der Weg. Jesus, ich kenne die Wahrheit nicht in dieser Welt. Es sind so viele Stimmen, die mir alles aufdrängen. Aber du bist die Wahrheit. Jesus, die Menschen, die machen mir ständig ein schlechtes Gewissen. Ich habe keine Ahnung, was richtig und verkehrt ist. Aber Jesus, du bist die Liebe. Und ich will das erleben in meinem Leben. Jesus, ich weiß nicht, was der richtige Partner ist für mein Leben. Ich weiß es nicht. Ich habe vor kurzem jetzt mit einer jungen Frau gesprochen, die sagt, ich habe schon so viele Freunde gehabt. Und es frustriert mich. Und ich habe eine Angst, sagt sie, eine Angst. Und es, wisst ihr, das produziert Frust in ihrem Leben, weil es ja 20 Menschen in deinem Leben gibt, die wissen alles besser. Wer weiß immer mehr von dir als du? Deine Freunde. Wer gibt stets zu allem jeden seinen Senf dazu? Deine Freunde. Wer leiht dir auch mal gerne einen Schein und treibt ihn auch gleich wieder ein? Gute Freunde. Drehen sich um sich selber, sind zu jedem Dienst bereit, haben nur leider meistens keine Zeit. Deine Freunde. Sagt der Herbert Grönemeyer. Nicht so christlich, aber passt in unser Leben, okay? Aber so ist es, Leute. Und es produziert Frust, selbst in unseren Gemeinden. Wir vertrauen manchmal einander gar nicht mehr, wisst ihr? In den Jugendkreisen. Jetzt habe ich das gesagt, jetzt ist es dahin schon wieder so rausgekommen. Was ist das Richtige? Wälz es auf dem Herrn, sagt die Bibel. Wälz. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Harte Arbeit, Leute. Harte Arbeit. Und es wird niemand von uns abgenommen, ihr Lieben. Niemand. Leider. Leider ist es so, sage ich mal. Aber es wird niemand von uns abgenommen. Dieser Prozess, wisst ihr, zu wachsen. Dieser Prozess, geläutet zu werden, wie es die Bibel sagt. Gereinigt zu werden durch Christus. Dass nur noch das Wesen Jesu durch uns durchscheint. Und dass wir sagen können, wenn wir da vorne vielleicht eines Tages mal stehen. So sagen können, das, was ich bin und was ich habe, was mein Leben wirklich ausmacht, das ist Christus. Und wenn dann die Leute noch sagen können, das stimmt, das sieht man in deinem Leben und das merkt man, das ist dieser Läuterungsprozess. Die Bibel beschreibt es mit einer anderen Sache. Demütigt euch selbst, 1. Petrus Kapitel 5, versteht ihr? Dies Wälzen, 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 den Mut zu haben, Gott in meinem Leben handeln zu lassen. Gott in meinem Leben so handeln zu lassen. Und vielleicht in unseren Tagen mehr denn je, ihr Lieben. Mehr denn je. Es gibt so viele Angebote. Und du kannst so gefangen sein hier in Deutschland, in irgendwas, und es ist alles gut. Aber das Beste für dein Leben wäre, dass du dein Leben festmachst, vielleicht an irgendeiner Missionsstation dahin und sagst, wow, Gott will mich da rausrufen. Der will mich. Der will mich hier in Deutschland irgendwo im Dienst haben. Der will das. Der möchte, dass ich für ein dickes Bankkonto arbeite, sondern dass ich arbeite, damit die, die ein dickes Bankkonto haben, erleichtert werden. Nee, damit sie in ihre Seele leicht werden, damit sie mit dem lebendigen Gott in Kontakt kommen, damit sie die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes erleben in ihrem Leben, Leute. Wälze deine Anliegen, deinen Weg auf den Herrn. Und er wird handeln, er wird handeln. Er wird. Ich habe euch gerufen und gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe keinen Fehler gemacht mit deinem Leben. Ich habe keinen Fehler gemacht mit dir. Ich liebe dich. Ich kenne dich von Ewigkeiten her. Und von Ewigkeiten her habe ich deinen Weg im Blick. Von Ewigkeiten her. Von Ewigkeiten her weiß ich, was du von dir selbst hältst. Von Ewigkeiten her weiß ich um deine Unfähigkeit. Aber weil ich der Ewige bin, nehme ich dein Leben und mache was Wunderbares draus. Ich mache was Wunderbares draus zum Lob Gottes, des Vaters im Himmel. Und er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht und ein Recht wie den Mittag. Das ist ein wunderbares Bild, Leute. Und plötzlich wird er das, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, er wird es aufgehen lassen. Wir müssen gar nicht mehr drum kämpfen. Diesen Frust können wir uns ersparen in dieser Welt. Kämpfen um Gerechtigkeit, um meine Gerechtigkeit, um die Gerechtigkeit anderer. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das Wesen Christi wirken lassen unter uns, Leute. Und für das braucht es halt, geht nicht anders ab, als mit Menschen, die erkennen, ich wünschte, ich könnte mein Leben dir ganz geben, Jesus, und es ist in meinem Herzen drin, aber ich muss gestehen, ich bin zu schwach. Aber ich bitte dich, dass du in deiner Macht handelst in meinem Leben. Tust. Tust um deinen Namen willen, Jesus. Tust. Sei still dem Herrn. Sei still dem Herrn. Hör auf den Herrn. Jesaja 50 spricht davon, dass der Herr uns jeden Morgen unser Ohr neu weckt. Nicht schlecht, gell? Das ist ja gerade unser Problem. Dass wir jeden Morgen aufstehen müssen. Ich würde so gerne liegen bleiben. Leute, das war ein gefährliches Gebet in meinem Leben. Was heißt gefährlich? Das stimmt ja gar nicht. Das war in meinem Herzen drin. Herr, weck mich auf. Ich bin so faul. Ich bin so faul. Mein größter Kampf im Leben, Leute, neben anderen Kämpfen, ist der Kampf mit meiner Feindin. Die Bettdecke. Das ist ein großer Kampf in meinem Leben. Ganz ehrlich. Ich würde am liebsten, selbst jetzt noch als geistlicher Leiter, würde ich am liebsten bis kurz vor Bürobeginn schlafen, schnell rausspringen und wenn das alles in 2 Minuten abginge, wäre das klasse, aber es geht halt nicht. Ich muss mich dann rasieren, weil jeder von uns rasiert sein muss als Mitarbeiter und solche Dinge. Ne? Ich werde gefangen in meiner eigenen Regeln. Aber dann bist du da drin, versteht ihr? Und dann habe ich das Gebet gebetet, Herr, weck mich auf. Und es gibt eine Zeit jetzt am Morgen, wo ich plötzlich aufwache. Und der Herr hat es in Indien, ich war vor kurzem in Indien gewesen, da bin ich morgens um 4:30 einfach aufgewacht. Erst habe ich gedacht, ich bin krank, dann habe ich gemerkt, ja echt, das denken wir dann, jemand wie ich, der gern bis mittags um 12 schläft, ne, plötzlich morgens um 4:30, komisch. Und ich habe gemerkt, der Herr weckt mich auf, damit ich bete für meine Geschwister, damit ich bete für das, was da geschieht, damit ich bete. Und das war eine kostbare Zeit. Es war eine interessante Zeit so nebenbei für mich in Indien. Aber solche Dinge, wisst ihr, weck mich, damit ich, und gib mir Ohren, die ein Jünger hat, damit ich hören kann. Hören, Jesus, hören. Ich kann nicht hören. Und ich bitte dich, dass du es tust. Sei still dem Herrn. Hör doch mal auf den Herrn. Leute, hört auf den Herrn. Es gibt so viele Stimmen in dieser Welt. Hört auf den Herrn. Wir brauchen Menschen in dieser Welt, in der Weltmission, in der Mission in Deutschland, in den Gemeinden, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Erwachsenenarbeit und Arbeit. Leute, die Altenarbeit machen, Krankenarbeit. Wir brauchen Menschen, die auf den Herrn hören. Auf den Herrn. Und dann plötzlich spricht der Herr in dein Ohr und sagt, geh mal zu dem alten Mann, geh mal zu dem jungen Mädchen, geh mal zu dem Mann, der da sitzt im Bus, mit dem du noch reden sollst. Setz dich mal dahin im Zug und sprech mit dem Mann, von dem du gar nicht weißt, woher er kommt. Und der Mann dir erzählt, er kommt aus Berlin, ist Atheist, hat schon mal was von Gott gehört, weiß nicht, ob es Gott gibt, forscht in der Hirnforschung und stellt fest, es gibt mehr in dieser Welt, als dass wir mit unserem Auge und mit unserer Forschung erfassen können. Und dann sagt der Mann, ich ließ mir die Tür, die Möglichkeit, Gott ließ ich mir immer offen. Und dann setzt sich so ein Franke, setzt sich dahin und ist getrieben vom Geist Gottes, dass er mit ihm sprechen soll. Und dann darf ich dem was vorlesen aus der Bibel, hat er noch nie gehört in seinem Leben. Und er sagt, es macht Sinn. Macht wirklich Sinn. Aber das bedeutet, hör auf den Herrn, Leute. Hör, sei still. Sei still. Wir brauchen das alles. Wisst ihr, wir brauchen auch unsere Konzerte und die sind auch klasse. Wir brauchen es, das ist alles ein Teil unserer Welt, aber was wir heute mehr brauchen denn je ist, sei still dem Herrn, hör auf den Herrn. Hör. Und wenn du keine Zeit mehr hast am Tag, dann bitte den Herrn, dass er dich morgens aufweckt. Mach das mal. Das ist ein Abenteuer. Und der Herr macht's. Und du hast die Kraft, plötzlich aufzustehen. Und das Gebet wird nicht lebensgefährlich, dass du dann betest, weil du dann nicht mehr mit dem Kopf auf die Tischkante knallst, wenn du einschläfst, sondern plötzlich bist du frisch und der Herr treibt dich an mit der Frische des Geistes. Harre auf den Herrn. Harre. Leute, das ist so, sei auf Acht, sei auf Wacht. Erwarte was, hab Erwartungen im Herzen, erwarte, wie der Petrus in Apostelgeschichte 3, als er mit dem Johannes unterwegs war und der Gelähmte sitzt an der Tür der Pforte des Tempels und er sagt, hey, ich hätte von euch gern einen Euro, hey, hast du mal einen Euro? Und der Petrus sagt, nee, einen Euro habe ich nicht oder einen Denar, ich habe kein Gold oder Silber, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und es steht in der Bibel und sie schauten ihn an. Das heißt, die haben eine Erwartung geweckt in seinem Leben. Und aus der Erwartung heraus sagt er, im Namen Jesu Christi sage ich dir, steh auf und geh. Geh. Erwartung, wisst ihr, haben wir noch wirklich Erwartungen, Leute? Wirklich Erwartungen. Erwartungen an Christus. Erwartungen, dass er jetzt handelt. Erwartungen, versteht ihr? Jetzt, Jesus, das ist die Not. Das ist die Not im Leben von meinem Bruder, meiner Schwester, meinen Eltern und. Handle, Christus, handle. Und dazu brauchen wir wieder Gebetskreise, versteht ihr? Gebetskreise, die lebendig sind, keine Laberkreise, sondern Gebetskreise, die sagen, wir beten. Das legen wir vor dem Herrn. Sei still dem Herrn, hör auf ihn, harre auf ihn und erwarte, dass er handelt in deinem Leben, sagt hier der Psalmist. Harre, sei verwoben im Herrn. So ein Bild, versteht ihr, verwoben, wie so ein Strick, der zusammengedreht ist, zusammengebunden von den Seilern, die das zusammengemacht haben früher. Dieses Bild, ganz eng. Und in dieser Welt gibt es jemanden, Leute, der will das nicht, dass wir es tun. Der will, dass wir frustig sind. Der will, dass wir, jetzt habe ich 2 Wochen gebetet, ey, so ein Blödsinn, nichts passiert. Bankkonto immer noch leer. Oder, es gibt extremere Dinge, gell? Nicht bloß das Bankkonto, ich weiß. Jetzt habe ich 2 Wochen gebetet und die Mama wird nicht gesund. Die wird nicht gesund. Und der Papa, der kommt nie mehr wieder. Es gibt andere Dinge in dieser Welt, als nur das bisschen Geld. Ich weiß. Und dann sagt uns der Herr, wälz es immer wieder auf mich ab, wälz es. Wenn du dann keinen Vater mehr hast, die Bibel sagt, ich bin ein Vater der Weisen. Herr, ich muss dich jetzt erleben als den Vater der Weisen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ich bin so allein. Und es macht mich frustig. Und ich kann immer an dich glauben, weil das alles so anders geworden ist in diesem Leben. Wir haben gebetet, dass die Mama gesund wird und die Mama ist gestorben. Und die fehlt uns so unendlich, die Mama. Jeden Morgen fehlt sie mir, Herr. Jeden Morgen. Und es macht mich kaputt. Und ich bitte dich, dass du handelst in meinem Leben. Du hast es versprochen in deinem Wort. Das ist das, was wir brauchen in unseren Tagen, Leute. Die Leute, die dann aufstehen und sagen, Leute, mein Leben lief nicht rund. Mein Leben war manchmal bitter. Ich hätte jeden Grund gehabt zur Bitterkeit. Hat mir eine alte Frau mal gesagt. 13 Geschwister verloren, die Eltern verloren, alles verloren. Und ich sagte, der Herr Jesus hat mich nie verlassen, der Spindler, nie. Und es war hart in meinem Leben, aber er hat mich nie verlassen. Ich habe alles immer wieder auf den Herrn gewälzt. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Diese Welt kann uns zornig machen, oder? Deswegen gibt es so, nur so by the way diese Gothic-Bewegung. Es sind viele zornige junge Menschen da drin. In ihrem Herzen sind sie zornig. Sagte mir ein junger Student bei uns am Bodenseehof. Sagte Heinz, unsere Lobpreismusik drückt die Gefühle gar nicht aus, die wir manchmal im Herzen haben. Diesen Schmerz, diese Bitterkeit. Dass der Papa, das sagte mir, dass der Papa die Mama verlässt wegen einer anderen Frau. Und der war Missionare-Papa. Der hat andere Menschen zu Jesus geführt. Und plötzlich verlässt er die Mama wegen einer anderen Frau. Und keine Musik der Welt, keine Lobpreismusik drückt diese Bitterkeit aus. Und weil wir die Choräle nicht mehr kennen, wisst ihr, dann wenden sich viele einfach einer Musik zu, die das irgendwie ausdrückt. Bitterkeit. Lass ab, aber wie denn? Wie soll ich denn ablassen? Und damit machen wir einen Knopf ran, Leute. Indem ich einfach gesagt, Christus, du hast mich berufen, nicht ich dich. Tu das in meinem Leben, Herr. Wirke es in meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, wie das aussieht, mein Leben auf dem Altar Gottes zu opfern. Aber ich bitte dich, dass ich erlebe, was es heißt, dass ich mein Leben loslassen kann. Dass ich es loslassen kann, Herr. Damit du mein Leben erfüllst. Nicht der Frust dieser Welt. Nicht der Zorn, nicht der Grimm, nicht die Sorgen dieser Welt. Sondern der, der den Zorn, den Grimm und den Frust dieser Welt ans Kreuz von Golgatha genagelt hat. Der das Sieger ist. Und mit dem will ich schließen, ihr Lieben. Blumhardt, klasse. Jesus ist Sieger. Und um das geht's, versteht ihr? Um das geht's. Jesus ist Sieger. Und so sollen wir in die Welt gehen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, Jesus, aber ich will es erleben. Du, der Sieger. Ich beschäftige mich mit dir. Ich höre auf dich. Ich will lernen, diszipliniert zu sein im Geist. Ich will treu zu sein. Ich will auf dich harren. Und ich will dich erleben, den Sieger. Und es ist Glaubenslust, weil sie die Hoffnung Christi breit macht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Um das geht's, ihr Lieben. Möge Gott euch segnen und schenken, dass es nicht bloß leere Worte waren heute Morgen. Gott mit euch. Lasst mich noch beten. Vater, allmächtiger Gott, ich möchte dich preisen für deine Treue. Ich möchte dich preisen für dein Wort. Ich möchte dich preisen, Herr, für Christus, der der Sieger ist am Kreuz von Golgatha. Christus, der der Einzige ist, der wirklich harren kann. Christus, der der Einzige ist, der wirklich Treue kultivieren kann. Christus, der der Einzige ist, der stetig ist, weil er der Fels ist. Christus, der der Einzige ist, der alles immer wieder auf den Vater abwälzen konnte. Und Herr, lass diesen Jesus Christus, den lebendigen, auferstandenen Sohn Gottes, leben durch uns, durch deinen Heiligen Geist. Erbarm dich über die, die frustriert sind heute, Herr. Erbarm dich über uns, dass unser Leben geprägt ist von der Herrlichkeit Gottes, wenn wir mit frustrierten Menschen zusammenkommen. Lehr uns alle, was es heißt, in diese Glaubensdisziplin zu leben, Herr, die du uns nicht auferlegst, damit wir geknechtet sind, sondern damit wir frei sind, frei von dieser Welt und angetrieben von der Welt Gottes in unseren Herzen, um diese Welt zu erreichen mit der Liebe und der Schönheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit des auferstandenen Gottes. Und es bitte ich um Jesu Namen willen, Herr, nicht um unseren Namen willen, sondern um deines Namens willen. Amen. Amen. Gott mit euch.